Los Angeles am 23. November 1946. Es ist kurz vor 10 Uhr abends. Der Sunset Boulevard glänzt im Licht der Straßenlaternen. Plötzlich braust ein Auto heran. Es fährt in Schlangenlinie. Zwei Beamte der Beverly Hills Police werden aufmerksam. Sie geben Zeichen. Der Wagen hält an der Ecke Sunset und Rexford. Ein Junge erhebt sich langsam vom Fahrersitz. Er steigt aus und er stellt sich neben das Fahrzeug. Er kann nicht viel älter als 14 Jahre alt sein, die Polizisten stutzen. Sie schauen auf den Beifahrersitz. Dort sitzt Bill Tilden, der Mann, der Tennis in Amerika groß gemacht hat. Wimbledon-Sieger, siebenfacher US-Champion, Davis-Cup-Legende. Tilden wirkt ruhig, fast gelangweilt. Die Beamten sehen genauer hin. Er ist nicht vollständig bekleidet. Und dann fällt ihr Blick wieder auf den Jungen. Seine Hose ist geöffnet. Die Polizei nimmt Tilden mit auf die Wache. Aus einer Verkehrskontrolle wird ein Ermittlungsfall. Aus einem Verdacht eine Anklage. Ein Urteil vor Gericht und ein Jahr Haft. Wegen sexueller Annäherung an einen Minderjährigen.
Ich hoffe, Mr. Tilden, das ist eine Warnung an alle Eltern. Achtet darauf, mit wem eure Kinder umgehen. Von Leuten wie Ihnen gibt es zu viele in Los Angeles und überall. Wir müssen das stoppen.
Aber es bleibt nicht bei diesem einen Vorfall. 1949 wird Tilden erneut festgenommen und verurteilt. Wieder geht's um Annäherung an einen minderjährigen Jungen und auch das ist noch nicht das Ende.
Tilden, schon wieder.
Einer der besten Tennisspieler aller Zeiten, ein Pädophiler. Wir klären, was belegbar ist und wie die Sexualmoral der 40er und 50er mit in den Fall hineingespielt hat und warum der Tennissport Bill Tilden erst gefeiert, dann verstoßen und schließlich fast vergessen hat.
Man nimmt sich, was man will.
Wilde Gerüchte entstanden.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Heute ermittle ich bei Tatort Sport. Im Fall von Bill Tilden. Bill Tilden war einer der dominierenden Tennisspieler seiner Zeit. Sportlich quasi der Roger Federer und Novak Djokovic der 1920er bis 1940er Jahre in einer Person. Er führte Tennis in den USA aus der Nische ins Rampenlicht. Er dominierte den Sport weltweit. Und doch wird sein Name heute kaum noch genannt, weil er Ende der 1940er wegen sexueller Annäherung an minderjährige Jungen verurteilt wurde. War das der berechtigte Sturz eines Mannes, der Grenzen überschritten hat? Wir rekonstruieren die Fälle von 46 und 49, suchen nach Spuren in seiner Kindheit und Karriere und klären, welche Rolle seine Homosexualität und die gesellschaftlichen Moralvorstellungen der damaligen Zeit im Umgang mit diesem Fall gespielt haben, ohne dabei die Vorwürfe zu relativieren. Und wir suchen nach Antworten auf die Frage, wie geht man heute mit einer Sportlegende um, deren Genie und deren Vergehen untrennbar miteinander verbunden sind. Aber zunächst müssen wir noch mal klären, über wen wir eigentlich hier reden. Bill Tilden ist Tennisgeschichte. Er dominierte den Sport in den 1920er Jahren in einer Form, wie es später kaum noch einmal vorgekommen ist.
There's no question Tilden dominated his era more so than maybe anybody had except for Federer.
Das schreibt Sports Illustrated Autor und Tilden-Biograf Frank Deford. Und Jack Cramer, der US Open-Sieger von 1947 in den 50er Jahren, einer der besten Spieler der Welt und Zeitgenosse Tildens, sagt im Interview mit der New York Times das hier.
He was a great, great champion. He carried the game in the 20s and early 30s.
Tilden gewinnt 7 US Championships, 6 davon in Folge. Als erster Amerikaner überhaupt gewinnt er Wimbledon und er gewinnt mit dem US Davis Cup Team 7-mal hintereinander den Titel. Nicht nur als einer von vielen, sondern jedes Mal als unangefochtener Führungsspieler. Er ist der Star, er ist der Maßstab. Sein Aufschlag gilt als der explosivste in der Tennisszene. Dank seiner 1,85 Meter, seine kraftvolle Vorhand, wird selbst in seinen späten 40ern noch gefürchtet.
Er konnte den Ball überall hinspielen, wo er wollte.
So erinnert sich Ex-Weltklasse-Spieler Cramer später in der New York Times. Und trotzdem, trotz dieser Wucht, kann Tilden sich auch äußerst geschmeidig bewegen, fast katzengleich. Aber vor allem hat er ein taktisches Verständnis, das seinerzeit weit voraus ist. Er analysiert das Spiel wie ein Schachmeister. Und er ist ein Meister der Psychologie, versteht, wie man Gegner mental zermürbt. Tilden schreibt Tennislehrbücher, keine Projekte mit Ghostwriter, sondern selbst verfasst. Matchplay and the Spin of the Ball wird für Generationen von Profis zur Referenz und ersetzt Maßstäbe auch in der Selbstinszenierung. Er beherrschte mich nicht nur das Spiel, sondern auch die Show.
He'd hit a forehand
Nach einem Winner verbeugte
er
sich.
Das unterstreicht Ex-Davis-Cup-Spieler Donald Dell. Und Tilden, der trägt modische Pullover auf dem Court, lange bevor Tennis überhaupt modisch wird. Vor Tilden ist Tennis in Amerika ein Sport der Eliten, gespielt in Clubs und auf privaten Anlagen. Mit Tilden wird's zum Ereignis. Zuschauerzahlen steigen, Zeitung und das Radio berichten. Sein Name wird zur Marke und er denkt den Sport weiter, organisiert auch schon eine frühe Form der Spielervertretung, lange bevor es die ATP gibt. Auf dem Court wirkt Tilden wie ein Mann ohne Zweifel. Groß, überlegen, einer, der das Spiel und die Menge beherrscht, umschwärmt und umjubelt wird. Einer, der alles im Griff und unter Kontrolle hat, vor allem auch sich. Doch außerhalb des Platzes ist er nichts von alledem. Da ist er nicht souverän, sondern da ist er getrieben. Nicht klar, sondern innerlich zerrissen.
Bill was very shy, embarrassed and self-conscious as a child.
Das schreibt Frank Difford in seiner Biografie. Und um diesen Gegensatz zu verstehen, warum das so ist und wohin das führt, müssen wir in Bill Tildens Kindheit zurück. Bill wächst in einem Elternhaus auf, das von Verlust geprägt ist. Drei ältere Geschwister sterben an Diphtherie, noch bevor Bill 1893 geboren wird. Er wächst in einem Umfeld auf, dem jede Leichtigkeit fehlt, in dem permanent die Angst vor dem nächsten Verlust mitschwingt, in dem Gesundheit obsessiv überwacht wird. Vor allem Bills Gesundheit. Er ist der Spätgeborene und quasi der Ersatz für die zuvor verstorbenen Kinder der Familie. Die Mutter ist, heute würde man sagen, eine Helikoptermutter. Sie ist dominant, kontrollierend, packt ihn in Watte, weil sie panische Angst hat. Auch dieser Sohn könnte sterben, könnte sich mit einer ansteckenden Krankheit infizieren. Deshalb wird Bill lange zu Hause unterrichtet, abgeschirmt von anderen Kindern. Später kommt bei ihr dann die Angst dazu, Bill könnte sich vielleicht mit einer Geschlechtskrankheit anstecken. Die Mutter ist Bills Zentrum, sein Maßstab und seine moralische Instanz.
Ich verehrte sie.
Das ist als Zitat von ihm über seine Mutter überliefert. Doch die Mutter ist selbst gesundheitlich angeschlagen, stirbt 1911, da ist Bill gerade 18. Und vier Jahre später verliert er dann innerhalb weniger Monate auch noch seinen Vater und seinen verbliebenen älteren Bruder Herbert, der nach der Mutter sein wichtigster Bezugspunkt ist. Mentor, Vaterfigur, derjenige, der ihn zum Tennis gebracht hat. Seine ganze familiäre Struktur ist mit einem Mal vollständig weg. Mit 22 ist er allein. Tennis wird für ihn mehr als Sport. Es wird sein Halt, seine Identität und auch seine Bühne. Und auf dieser Bühne macht er eine radikale Verwandlung durch. Frank Difford beschreibt das so.
And then underwent this transformation.
Und dann wurde er zum Selbstdarsteller.
Showboat.
Weil Tilden merkt, hier habe ich alles im Griff, hier fühle ich mich sicher. Auf dem Court kann er nämlich bestimmen, wie ein Ballwechsel läuft, kann Matches kippen, Gegner zermürben. Er hat Kontrolle und vor allem wird er hier nicht als schwächlich, kränklich, schutzbedürftig wahrgenommen, sondern als überlegen, respektiert, bewundert. Er bekommt Anerkennung, die ihm als Kind und Jugendlicher wahrscheinlich sehr gefehlt hat. Aber außerhalb des Platzes bleibt vieles ungeordnet, denn sobald das Match vorbei ist, fehlt Tilden das, was anderen Stabilität gibt. Ein festes Zuhause, ein verlässliches Umfeld, eine Beziehung, die trägt. Er wirkt außerhalb des Sports erstaunlich haltlos. Nicht, weil er nichts kann, im Gegenteil, sondern weil er ständig nach einer anderen Rolle sucht, einer Rolle abseits des Tenniscourts. Mal ist er der Tennislehrer, mal der Autor, der Bücher und Kolumnen schreibt, der Mann, der Theaterstücke verfasst, der vom Schauspielerleben träumt, der sich eine Karriere auf der Bühne ausmalt. Ein ständiges Wechseln, ein ständiges Ausprobieren, als ob er außerhalb des Sports nie ganz weiß, wer er sein soll bzw. wer er ist. Übrigens auch sexuell nicht. Wir haben die obsessive Überwachung seiner Gesundheit durch die Mutter ja beschrieben. Ihre Angst, Bill könnte sich eines Tages mit Geschlechtskrankheiten anstecken. Frank Difford beschreibt in der Sports Illustrated die Folgen.
Tilden lernte, Frauen können Krankheiten übertragen.
Das Thema Sexualität ist für ihn früh mit Angst, mit Risiko verknüpft. Wo andere Jugendliche vielleicht neugierig sich ausprobieren, sieht er durch die Prägung in seinem Elternhaus vor allem Gefahr.
Homosexuelle Beziehungen blieben unverbindlich.
So erklärt Difford weiter. Die ständigen Schuldgefühle, die permanente tief verwurzelte Angst vor Ansteckung hindern ihn auch daran, Menschen wirklich nah an sich heranzulassen, vor allem Gleichaltrige. Und Difford beschreibt dann etwas Entscheidendes. Tilden verlagert dieses Bedürfnis nach Intensität, nach Erregung, nach Anerkennung weg aus dem Privaten hinein in den Sport.
Tilden verlagerte seinen Sexualtrieb in die Arena.
Der Court wird für ihn zu einem Ort, an dem alles klar ist. Regeln statt Unsicherheit, Kontrolle statt Risiko, Applaus statt Nähe. Aber als diese Bühne nicht mehr reicht, um seine Unruhe zu bändigen und er vor allem auch in die Jahre kommt, dass seine Einsätze auf dem Tenniscourt weniger werden, verlagert sich seine Suche nach Nähe ins Private. Und dort wird es kompliziert. In dieser Zeit, wir sprechen über die 1920er, 30er und 40er Jahre, ist Homosexualität in fast allen US-Bundesstaaten strafbar. Sie gilt als unmoralisch, krankhaft, gesellschaftlich gefährlich.
Bill had all the rumors.
Es gab da diese Gerüchte.
So erinnert sich Jack Kramer. Dass Tilden homosexuell ist, das gilt als offenes Geheimnis damals. Man weiß es, man spricht nicht drüber, denn natürlich ist der Spitzensport in dieser Zeit kein liberaler Raum. Er ist männlich, elitär und konservativ, mit klaren Benimmregeln und klaren moralischen Erwartungen. Defort beschreibt die Tenniswelt als eine
completely secure heterosexual community.
Eine Welt, in der viele Athleten Homosexualität nicht nur ablehnen, sondern fürchten. Und deshalb hält sich Tilden selbst dort bedeckt. Aber privat bewegt er sich ja längst in ganz anderen Kreisen. Am Broadway, wo er seinen Schauspielambitionen zeitweise nachgeht. Und in Hollywood, dort gibt er den Filmstars Tennisunterricht. Er pflegt auch Freundschaft mit Schauspielern, zählt zum Beispiel Charlie Chaplin zu seinen engsten Vertrauten. In Los Angeles ist er nicht nur Sportler, er ist Teil der Künstlerwelt, in der es unter Schauspielern, Autoren, Regisseuren natürlich auch damals schon viele Homosexuelle gibt. Nicht offen, nicht öffentlich, aber im privaten Kreis ist das schon bekannt und dort kein Thema, weil die Künstlerkreise schon immer deutlich liberaler sind als zum Beispiel jetzt die elitären Tennisclubs. Tilden fühlt sich hier freier, aber auch diese Freiheit ist fragil, denn sobald etwas öffentlich wird, schlägt Toleranz in Abwehr um und es wird skandalisiert. Und wie groß die Gefahr damals ist, zeigt sich Ende der 1930er. Da warnt ihn nämlich seine Cousine Twin, schreibt Defort.
Twin warned him that his homosexuality was becoming more apparent, that he must be more guarded.
Er solle vorsichtiger sein, diskreter. Das ist wichtig für unseren Fall, weil in dieser Zeit schon Gerüchte über Sexualität reichen können, um einen Menschen gesellschaftlich zu zerstören. Vielleicht pflegt Tilden auch deshalb kaum stabile Beziehungen, keine dauerhafte Partnerschaft zu einem Gleichaltrigen, aber er schreibt zu dieser Zeit viel. Und in seinen Texten dominieren immer wieder Konstellationen von älteren Männern und Jungen, also im Sinne von Vater-Sohn-Beziehung oder eben einem Mentor-Schüler-Verhältnis. Und auch im Alltag wiederholt sich dieses Muster. Schon früh führt er jüngere Kinder an den Tennissport heran, vor allem Jungs. Später in Los Angeles fördert er junge Talente, begleitet sie, trainiert sie. Das ist eine Rolle, nach der er sich zeitlebens gesehnt hat. Eine Rolle, eine Bedeutung für jemanden zu spielen, wie sie sein älterer Bruder für ihn gespielt hat. Jemanden zu haben, den er formen, den er führen kann. Über einen seiner Schützlinge, Arthur Anderson, wird er später sagen:
Arthur's the only real son I ever had.
Dieser Satz zeigt, wie Tilden diese Beziehung versteht. Nicht als Kameradschaft auf Augenhöhe, sondern als Vater-Sohn-Konstellation, als vertikale Beziehung. Der Ältere und der Jüngere, der Lehrende und der Lernende. Mentoring ist im Sport normal. Nähe zwischen Talent und Trainer auch. Im Fall Tilden ist dieses Mentoring an sich auch nicht der Vorwurf. Und es gibt keine belastbaren Hinweise, dass er sich direkt ihm anvertrauten Schülern unsittlich genähert hätte. Aber er sucht immer wieder außerhalb des Trainingskontextes Nähe zu sehr jungen Jungen. Und genau in diesen privaten Situationen, jenseits von Mentoring, werden dann später Grenzen überschritten. Dann kommt nämlich dieser Abend im November 1946, die Verkehrskontrolle auf dem Sunset Boulevard in Los Angeles. Auf der Wache räumt Tilden Indiscretions ein. Im Deutschen vielleicht mit unüberlegten Handlungen ganz treffend übersetzt. Die räumt er ein, die habe es an diesem Abend gegeben und auch bei einer früheren Gelegenheit. Und was dabei auffällt, ist seine Haltung dazu. Nicht Panik, nicht Schock, nicht der Versuch, alles abzustreiten, sondern eine gewisse Lässigkeit. Sein Anwalt Richard Maddox beschreibt später, wie Tilden die Sache fast herablassend behandelt habe, nach dem Motto, ach, solche kleinen Unannehmlichkeiten habe es früher schon mal gegeben, aber dabei ist ja nie was rausgekommen. Doch diesmal ist es anders.
But this time,
jetzt sind sie angeklagt.
Das sagt Maddox, aber Tilden will es nicht wahrhaben. Er kann es sich offenbar nicht vorstellen, dass jemand Big Bill wirklich antasten würde. Noch 2 Wochen vor dem Prozess schreibt er seiner Schwägerin, die Familie müsse sich keinerlei Sorgen machen. Ist das Optimismus? Ja, wohl eher Selbstgewissheit. Und die schlägt bei Tilden schon fast in Hybris um. Sein Anwalt Maddox will einen Juryprozess, weil er überzeugt ist, dass der Junge nicht öffentlich aussagen wird. Und dass ohne dessen Aussage die Beweislage gegen Tilden wohl zu schwach wäre. Er am Ende auf Basis eines psychiatrischen Gutachtens eher zu einer Behandlung als zu einer Haftstrafe verurteilt würde. Aber Tilden lehnt diese Strategie ab. Er plädiert schuldig. Man kann das wohlwollend lesen, als Versuch, dem Jungen diese öffentliche Befragung zu ersparen, oder nüchtern als Versuch, das Verfahren zu verkürzen, den Schaden zu begrenzen, die Kontrolle zu behalten. Doch diese Kontrolle verliert er vor Gericht. Richter A.A. Scott, der verurteilt ihn zu 1 Jahr Haft, sofortiger Vollzug.
All right. The court at this time is going to sentence you to the county jail for a period of 1 year.
Tilden ist schockiert. Das Urteil trifft ihn unvorbereitet. Sein Anwalt muss ihn stützen, als Richter Scott weitersagt.
And I hope, Mr. Tilden, that this will serve as an object lesson.
Ich hoffe, Mr. Tilden, das ist eine Warnung an alle Eltern. Achtet darauf, mit wem eure Kinder umgehen. Von Leuten wie Ihnen gibt es zu viele in Los Angeles und überall. Wir müssen das stoppen.
And we've got to stop it.
Der Mann, der auf dem Court immer Kontrolle hatte, hat sie vor dem Court vollständig verloren. 7 Monate später ist Tilden wieder draußen, vorzeitig entlassen, aber auf Bewährung mit einer klaren Auflage.
And on your release from jail,
nach der Haft kein Umgang mit Minderjährigen.
Für einen Mann, dessen Einkommen vom Tennisunterricht für Jugendliche maßgeblich abhängt, ist das ein massiver Einschnitt, finanziell und existenziell. Weniger Schüler, weniger Einnahmen, kleinerer Lebensstandard, zunehmende Isolation. Viele Freunde wenden sich ab. Einladungen bleiben aus. Der ehemalige Champ wird zum ehemaligen Sträfling. Und immer steht die Frage im Raum, kann er seine Bewährungsauflage überhaupt einhalten? Er kann es nicht. Im Januar 1949 steht sein Name erneut in einem Polizeibericht. Ein jugendlicher Anhalter wirft ihm unsittliche Annäherung vor. Gleichzeitig wird festgestellt, Tilden war allein mit Arthur Anderson. Ein klarer Verstoß gegen seine Bewährungsauflagen. Tilden landet wieder vor Gericht, wieder vor Richter Scott. Aber diesmal klingt Tilden dort anders.
Ich kann nicht anders.
Spätestens jetzt ist klar, es geht nicht mehr nur um ein Verfahren. Es geht um einen Mann, der die Kontrolle über sein eigenes Verhalten komplett verloren hat. Oder sie vielleicht sogar nie hatte. Tilden bittet den Richter, ihn diesmal seine Strafe voll absitzen zu lassen. Der neue schwere Vorwurf wird letztlich nicht als eigenständiges Verbrechen verfolgt, verurteilt wird er wegen Bewährungsverstoßes zu einem weiteren Jahr Haft. Diese Strafe sitzt Tilden ab, danach ist er formal frei, hat keine Bewährungsauflagen mehr, theoretisch dürfte er also jetzt wieder unterrichten. Praktisch ist er gesellschaftlich endgültig aber kaltgestellt. Tennisclubs distanzieren sich, Fotos verschwinden von Wänden, alte Werkgefährten drehen sich mittlerweile weg, wenn sie ihn sehen. Als er 1949 entlassen wird, wartet niemand auf ihn. Auch Hollywood geht auf Abstand. Ein geplantes Profiturnier in Beverly Wilshire wird nach Protestbriefen abgesagt. Aus dem Aushängeschild ist ein Risiko geworden. Und das trifft ihn härter als jede Haft. Denn Tilden, der lebt vom Publikum, von der Bühne, vom Applaus. Er versucht noch einmal ein Turnier selbst zu organisieren. Er verkauft ein paar Tickets, aktiviert alte Kontakte. Am Ende scheitert dieser Versuch aber kläglich. Er häuft Schulden an, stößt immer wieder auf Ablehnung, verfällt körperlich und 1953 stirbt Bill Tilden allein in seiner Wohnung. Die Koffer hatte er gepackt, bereit für ein Turnier in Cleveland, was er dann nie mehr spielen können. Der größte Tennisspieler seiner Zeit beerdigt mit einem schlichten Stein ohne Denkmal in Wimbledon oder ohne Ehrung in Forest Hills. Was bleibt also vom Fall Bill Tilden? Na, zuerst das Entscheidende. Im Kern stehen der Vorwurf sexueller Annäherung an Minderjährige und Verurteilung. Mehrfach. Damals wie heute ein nicht zu tolerierendes Verbrechen, für das es keine Relativierung geben darf. Weder der damalige Umgang mit Sexualität noch seine sportliche Größe ändern daran irgendwas. Der Richter machte aus dem Urteil ein warnendes Beispiel und genau das sollte es auch sein. Kindesmissbrauch ist kein Moralthema einer Epoche, es ist ein Verbrechen, damals wie heute, Punkt. Und trotzdem bleibt eine zweite Ebene in diesem Fall, nicht zur Entschuldigung, sondern nur zur Einordnung, nämlich die Frage, wie geht ein Sport mit einem Idol um, das schuldig geworden ist? Solange Tilden Siege gebracht hat, hat das Schweigen offenbar funktioniert. Er selbst sagt es ja sinngemäß gegenüber seinem Anwalt. Solche Unannehmlichkeiten, Zitat, habe es schon früher gegeben und nie sei etwas draus geworden. Offenbar hat sein Umfeld also lange dafür gesorgt, dass sein Mythos intakt bleiben kann. Aber als es öffentlich wird, kehrt sich alles ins Gegenteil. Da hat der Tennissport Bill Tilden dann nicht nur verurteilt, er hat ihn gleich aus seiner eigenen Geschichte entfernt. Fotos verschwinden lassen, seinen Namen gemieden, als könne man Schuld und auch die eigene Schuld durch Wegsehen dadurch tilgen, dass man die Erinnerung tilgt. Aber Geschichte funktioniert nicht so. Bill Tilden war ein außergewöhnlicher Sportler, aber auch ein verurteilter Straftäter. Beides ist wahr. Die faire Haltung ist deshalb weder Heroisierung noch Auslöschung, sondern vollständige Erzählung. Größe benennen, Schuld benennen. Und beides nebeneinander stehen lassen, ohne Pathos, ohne Verklärung, ohne Vergessen. Vielleicht ist das die eigentliche Lehre dieses Falls, dass man Geschichte nicht sauber machen kann, indem man sie kürzt, sondern nur, indem man sie ehrlich erzählt. Leistung benennt und Schuld benennt und die Mechanik benennt, die wir bis heute kennen, dieses erst wegschauen und dann vernichten. Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel, ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.